Servus zusammen. Heute mal eine andere Art von Folge. Ich wurde durch ein Feedback darauf aufmerksam gemacht, dass die Art und Weise und insbesondere die Geschwindigkeit, in der ich meine Podcasts spreche, deutlich sich unterscheidet von dem, wie das noch vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Und deswegen möchte ich heute mal in die Art und Weise zurückkehren von vor 10 oder 12 oder 15 Jahren, in der das alles noch ein bisschen schneller vor sich ging. Also du darfst eine Podcast-Folge genießen, heute mit einer höheren Geschwindigkeit. Ja. Unsere Podcast-Folge heißt: Wie wird denn eigentlich aus einem Traum ein Produkt? Und das fängt an mit einem Problem. Das heißt, ein Problem wird an uns herangetragen. Ich nehme da jetzt mal ein ganz konkretes. Ich war damals bei einem großen Automobilhersteller tätig und der hatte Probleme bei seinen Autos in den USA. Die sind halt manchmal in die Werkstatt gekommen, da war eine Lampe an, niemand wusste so richtig, was kaputt ist und der Mechaniker war dann der Arme, der das ausbaden musste, weil irgendwas musste er ja tauschen. Wenn er nichts getauscht hätte, wäre der Kunde dann auch einfach zurückgekehrt nach kurzer Zeit. Also war er so der Leidtragende und was haben die gemacht? Naja gut, die sind selber auf Ursachensuche gegangen, nachdem das ein paar Mal nicht richtig geklappt hat, einfach irgendeinen Standardteil zu tauschen. Und dann wurde das natürlich auch teuer, weil der Kunde kam zurück innerhalb kurzer Zeit. Er brauchte dann wieder eine andere Reparatur. Ja, das türmt sich ja auf, wenn das die falsche ist. Und dann haben sie an anderer Stelle festgestellt, dass sich in Teilen des Motors, dass sich da Fremdstoffe befinden, die da eigentlich nicht hingehören. Das hat ein ganz cleverer rausgefunden. Er hat da halt tief reingeschaut in den Motor, hat ihn dazu teilzerlegt. Und nun kamen durch so, wie sagt man, Word-to-Mouth-Propaganda, kamen dann ganz viele Mechaniker da drüben auf die Idee, sie gucken auch mal rein in ihren Motor. Und sie rechnen das ab. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, ihnen ist der Aufwand zu hoch. Und jedes Mal, wenn du das auseinanderbauen wolltest, da ist halt eine halbe Stunde angefallen. Wenn du das jedes Mal in Abrechnung bringst, selbst wenn eigentlich gar nichts gewesen ist, das sind ganz schön hohe Kosten dabei für so ein Garantiefahrzeug, gell? Und selbst wenn das nicht in der Garantie ist, der Kunde ist natürlich auch jemand, der das dann irgendwie selber bezahlen muss. Das ist ja auch scheiße für den, kannst du dir ja vorstellen. Nun stehen wir vor diesem Problem und fragen wir uns, wie können wir da Abhilfe schaffen? Und da gibt es so einen dreifaltigen Ansatz. Also zum Ersten machst du dir mal Gedanken drüber, wie kannst du herausfinden, ob dieser Fremdstoff da drin ist oder nicht. Erster Schritt. Zweiter Schritt, wie kannst du das Ganze denn automatisieren, also irgendwie in die Hände von den Leuten bringen, die das eigentlich brauchen, nämlich so einen Mechaniker. Und der dritte Schritt, naja, der sollte eigentlich mit dem zweiten auch schon einhergehen. Deine ganze Theorie, dass du das gut messen kannst und so und dass du das feststellen kannst, die muss natürlich unterlegen und damit irgendwie validieren. Ja. Und wenn du das alles zusammen hast, dann kannst du ein Instrument haben, mit dem dem Mechaniker wirklich zu helfen ist. Also der findet dann das Richtige. Und ich möchte schildern, wie wir das damals gemacht haben. Wir hieß, ich hatte damals eine kleine tolle Truppe bei mir, den Marco, ein Student, den Peter, ein langjähriger Mitarbeiter. Beide in ihren Spezialfunktionen. Ja, Marco, jemand, der mit mir gemeinsam die Welt der Diagnose aus den Angeln reisen wollte, kann man so sagen. Und Peter, ein lang gedienter Motorenfachmann, der wirklich so viel auf dem Kasten hat und eine wandelnde Bibliothek ist mit goldenen Fingern. Ja, also den will man überall dabei haben, wo so ein Werkstattthema ist. Und mit denen halt zusammen, das war halt schon fast familiär, möchte ich sagen. Ja, also das habe ich auch später im Arbeitsleben kaum mehr so erlebt. Wir haben gemeinsam im Auto gesungen. An anderer Stelle habe ich das schon mal erwähnt. Manchmal. Wir haben auch einzelne Male sogar im gleichen Hotelzimmer miteinander gelebt, auf unseren Dienstreisen. Ja, haben tolle Sachen erlebt. Und hier haben wir uns dem Ganzen so genähert. Der erste Schritt war ja: Wie findest du denn jetzt heraus, dass da irgendwo was drin ist, eine Verunreinigung, die sollte da eigentlich gar nicht rein? Ohne selber reinzuschauen, weil das kostet ja schon wieder eine halbe Stunde Zeit. Na? Ja, und dann setzt dich erstmal hin und dann machst das wie in der Systemtechnik üblich oder in der Regelungstechnik. Da sagt man, man verpasst dem System eine Sprungantwort. Du willst also wissen, wie reagiert das bei bestimmten Veränderungen, die du von außen vornimmst an dem System, wie reagiert das und kann ich daraus irgendwas ableiten darüber, was in dem System passiert. Das ist so die Grundidee. Also eigentlich nichts Neues, 100 Jahre alt, wird auch überall und ständig gemacht, aber war jetzt bei uns ein bisschen schwieriger umzusetzen. Und wir haben dann halt ewig rumgesucht nach Möglichkeiten, wie wir diesen Motor verstellen können. Und zwar jeder Mechaniker auf der Welt, den Zugriff auf diese Verstellung hat, während er da den Motor neben sich im Leerlauf stehen hat. Und was man denn rückmessen kann von diesem Motor, der da so läuft, ja? Also sehe ich da irgendwas dran an diesen Daten? Kann ich überhaupt irgendwas Sinnvolles messen? Oh, das war eine Reise, du alter Vater. Da haben wir so viele Ideen gehabt und dann ging mit dem nix. Also mit dem Motor, der hat das einfach nicht zugelassen. Das war so, naja, sagen wir mal Vorsteinzeittechnik, ja. Naja, und da musste man dann nehmen, was man gekriegt hat. Und wir haben dann tatsächlich eine tolle Kombination zusammengekriegt. Wir haben einen Steller verstellt. Und dann haben sich Messwerte doch tatsächlich sehr stark geändert. Und das war auch unterschiedlich, wenn das Auto verunreinigt war oder wenn es eben, wenn der Motor nicht verunreinigt war. Und das wollten wir eigentlich sehen, ja, eine Verstellung machen und dann sehen, ja, passiert da irgendwas verunreinigt versus nicht verunreinigt. Also war jetzt unsere Diagnoseidee da. Zack, ups, die hatten wir. Ja, wie machst du dann jetzt weiter? Jetzt brauchst du ja irgendwie die Möglichkeit, das zu den Mechanikern zu bringen, weil nur weil du die Idee hast, heißt das nicht, dass das bei denen auch irgendwie sinnvoll genutzt werden kann. Also habe ich Marco mit seinem Charme damals, der hat das echt super gemacht, habe ich den auf dunkle Kanäle geschickt. Und zwar zu einem Kollegen, der der Meinung war, dass so Automatisierung in diesen Diagnosetestern irgendwie schon lange überfällig ist. Dass man da mal endlich Softwarewissen reinbringen muss, was den Mechaniker nicht mehr alleine lässt bei diesen komplexen Motoren, Antrieben, Fahrzeugen und so. Der ist ja wirklich eine arme Sau, wenn du das heute reparieren musst. Überall muss er mit chinesischen kleinen Fingern reinlangen, weil nirgendwo mehr Platz ist. Jedes System soll er kennen, egal wie kompliziert das ist. Jeden Fehler soll er kennen, jedes Fahrzeug soll er kennen, egal wie alt das ist, ob das neu ist oder hinter jeder Technik soll er hinterher sein. Also ist schon eine arme Sau. Und dem will man halt helfen, ja. Okay. Nun ging also der Marco zu einem am anderen Ende des Unternehmens, der irgendwie auch wie davon überzeugt war, dass so ein Diagnosetester da mehr Automatisierung braucht und dann mehr selber ausspuckt, damit das nicht mehr dem Zufall überlassen bleibt bei so schwierigen Sachverhalten. Ja. Und die haben sich einfach zusammengetan und die haben das zusammen in den Tester reingeschmissen. Ja, diese Programmlogik, die wurde dann entwickelt und wie muss das ablaufen und wann muss an welcher Stelle was vermessen werden und wie muss das verstellt werden und was muss der Mechaniker machen, was muss der wissen dazu, das muss ja auch da rein. Ja, was muss der vorher sicherstellen? Darf der Tester auch nur an bestimmten Stellen ablaufen und an anderen vielleicht nicht? Das ist alles dann doch recht komplex. Und die haben das alles gemacht ohne dass da jemals jemand dazu befragt worden wäre, der irgendwie eine starke Meinung gehabt hätte. Ja, das ist also einfach zum allerersten Mal so eine Automatisierung da drin in so einem Tester aufgetaucht. Das wusste gar niemand außer uns, dass das gemacht wurde. Ja, und dann haben wir uns mit diesem U-Boot in die Software reinbewegt, ja, von diesen Diagnosetestern. Als das dann ausgerollt wurde weltweit, dann war das ein ganz guter Erfolg. Ja. Hat sich auf einmal gezeigt, dass das sehr hilfreich ist in der Vorgehensweise. Und auf einmal konnte niemand mehr irgendetwas sagen über die Risiken, da so eine Automatisierung einzuspielen. Vorher stand ja im Raum, machst du Automatisierung, dann kann das passieren, dass auf einmal jedes Fahrzeug alles total neu ersetzt kriegt und du vor riesigen Kosten stehst. War ja nicht der Fall. Zumindest nicht mit der Lösung, die wir gemacht, die Marco gemacht hat. Muss man ja so sagen. Die Erfolge, die ich vorweisen kann, sind sehr stark davon abhängig, dass da Leute dabei sind, die richtig, richtig Bock haben und auch Ahnung haben. Ja. Und ich bringe den Rest, die Kekse und das Gemüse. Und jetzt hatte ich den dritten Teil jetzt gar nicht außen vor lassen wollen. Das ist nämlich ein ganz interessant schwieriger, ja, in jeglicher Hinsicht. Das ist das Thema Validierung. Also wie stelle ich denn fest, dass das, was ich dort messe und was ich da verstelle und was ich da für Aussagen in der Welt 10.000-fach mache. Also nämlich, ist das Fahrzeug defekt, braucht das das? Ist das Fahrzeug dahingehend okay, braucht das was anderes? Diese Aussagen, wenn ich die im Jahr 10.000-fach mache, dann hat das ja wesentliche Konsequenzen auf Kosten und auf die ganzen Leute, die den Kram dann hinten dran bearbeiten müssen, ja. Also, dass der Mechaniker dann wegen mir etwas anderes machen muss, als hätte es meine Aussage nicht gegeben. Und das muss man halt validieren, da muss man sich schon sicher sein. Und typischerweise macht man das dann so, dass man wirklich Modell, so könnte man das nennen, diese Diagnose, dieser ganze Ablauf, das ist eine Art von Modellvorstellung, wie das System eben funktioniert, selbst wenn es nicht funktioniert. Und wenn man dieses Modell nimmt und legt es neben die Realität, denn was will ich denn eigentlich sehen? Ist das jetzt verschmutzt oder nicht verschmutzt, will ich sehen? Und ist es schlimm verschmutzt oder vielleicht nur wenig, keine Ahnung, sowas in der Dreh will ich sehen. Und dazu lege ich normalerweise eben Modell neben Realität. Das hieß bei uns, wir haben etwa 300 Fahrzeuge auf ganz verschiedenen Wegen entweder selber vermessen lassen. Die waren sehr unterschiedlich alt, manche ganz schlimm gefahren, manche super beieinander, ja. Aber ganz grundsätzlich eine riesige Anzahl von gleichartigen Autos haben wir in einem Halbjahreszeitraum haben wir die vermessen lassen. Oder selber vermessen und haben jedes Ding einzeln auseinanderbauen lassen oder selber auseinandergebaut, um reinzuschauen und um ein Bild zu machen. Und danach haben wir das gereinigt, egal was wir drin vorgefunden haben, und haben es wieder zusammengebaut und haben nochmal eine Messung gemacht, um zu schauen, wie das vorher hinterher ist. Und da haben sich ja interessante Sachen ergeben, ja. Nämlich überhaupt, wie die Werte sich ergeben vorher und hinterher, also schlecht und gut. Da sagt man doch, naja gut, der eine Wert ist hoch, der ist schlecht und der andere, der ist niedrig, der ist gut. Sagen wir mal so die Tendenz. Ja, eine ganz wichtige Frage ist, wo legst du die Schnittkante an? Wo ist denn der Übergang von gut nach schlecht und wie sieht der aus? Da zeigt sich, wenn man ganz viele solche Messungen macht, und ich komme gleich auch zu einem Alltagsbeispiel, wo das für euch interessant ist. Wenn man ganz viele solche Messungen macht, dann zeigt sich, dass der Überschnittbereich gar nicht mehr so scharf ist. Das, was bei dem einen irgendwie vorher verunreinigt war, hat irgendwie einen kleinen Wert und einen relativ hohen Wert, nachdem es gereinigt wurde. Und ein anderes spreizt sich ganz anders auseinander. Ein anderes Fahrzeug verhält sich da ein bisschen anders. Tendenz auch, hoher Wert schlecht, niedriger Wert gut. Aber Werte überschneiden sich auf einmal. Und so hast du dann so eine Grauzone von, wo manche noch gut sind und manche schon schlecht sind und da kannst du gar keine Aussage treffen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Warum ist das denn für uns überhaupt relevant? Naja, in der Medizin, ob ich ein Medikament verschreibe oder nicht, wie viel ich von dem Medikament verschreibe oder nicht, ob ich einen Test als positiv markierend oder negativ ausschließend bei einer Krankheit sehe, da muss ich mich ja auch daran halten, welche Messwerte ich aufgenommen habe. Und dann sage ich also, oberhalb von diesem Messwert ist schlecht, da bin ich krank und unterhalb von diesem Messwert bin ich gut, bin ich gesund. Und das heißt, ich brauche da genauso eine Grenze, wie das in der Technik der Fall ist. Das finde ich eigentlich den ganz spannenden Fakt. Und es ist sehr schwierig, diese Grenze irgendwie festzulegen, sinnvoll festzulegen. Es gibt da keine Schwarz-Weiß-Antwort, die irgendwie sowas aussagt wie bis hierher, zack und ab da anders. Das gibt es nicht und das kann es eigentlich auch nie geben. Das ist auch immer sehr individuell abhängig, wo ein Experte sagt, hier ist schlecht, da ist gut. Das ist schon auch von Experteneinschätzung zu Experteneinschätzung anders. Also muss man sich da pragmatisch dran lehnen. Das ist natürlich klar, irgendwann brauche ich eine Aussage und mit der mache ich das dann. Bei uns in dem Thema war das ja noch simpel, ja, ein paar 10.000 solcher Fälle, die da durchgemessen wurden und dann ein bisschen Geld in die Richtung, in die Reparatur schieben oder in eine andere Reparatur schieben, das ist ja noch simpel. Aber das Thema Grenzwertfestlegung und was ist gut, was ist schlecht auf einer Rot-Grün-Skala, wenn du so willst, ja. Gesund schlägt ja nicht automatisch in krank über, da ist ja ein Übergangsprozess. Ja. Und Auswirkungen, die ich daraus habe, dass jemand auf einer Gesundheitsskala gesund hier hingelegt hat und krank dahin und die Grenze genau dahin, das hat halt für mich als Patient dann die Auswirkungen, dass ich möglicherweise mehr Medikamente kriege, als ich bräuchte. Oder, aber ich glaube fast, dass das eher selten der Fall ist, dass ich zu wenig Medikamente kriege, ja, weil der Wert irgendwie schräg liegt. Also ich möchte euch nur auch die Auswirkungen dieser eigentlich technischen Problematik mal deutlich machen, sodass ihr sehen könnt, dass das in eurem Leben auch eine deutliche Änderung der Lebensqualität oder vielleicht eurer Krankheitsgeschichte mit sich bringen könnte, wenn man auf diesen Grenzwert einfach nochmal anders schaut und sagt, der liegt jetzt vielleicht doch in einem anderen Bereich. Ja, das ist nämlich fließend, diese Skala. So, wie sind wir da hingekommen? Wir hatten gesagt, wir haben uns einem Problem genähert. Wir haben dann daraus überlegt, wie kann man da eine Diagnose machen, also ein System verändern und gucken, was passiert und daraus irgendwie eine Aussage darüber, was in dem System wohl losgeht, wo ich so schlecht reinschauen kann. Dann, wie kann ich das automatisieren und jemanden zur Verfügung stellen, war der zweite Schritt. Und der dritte war ja jetzt irgendwie eine Art von Validierung zu haben, sodass das alles beieinander ist und wirklich auch die Aussagen, die dahinter stecken, Hand und Fuß haben. Also von daher ist das technisch wie auch medizinisch, kann man das ganz genauso machen und wird das auch zum Teil gemacht, halt in einer Art von Studien und sowas. Da geht man mit Diagnose ganz genauso vor. Und welche Auswirkungen das auf dich hat, habe ich dir ja schon gesagt. So, und so war die Aussage darüber dann zu unserer zweiten Frage, nämlich wie kommt man von einem Traum, von einer Vision zu etwas Konkreten, etwas Realem? Und zum Abschluss des Podcasts möchte ich tatsächlich nochmal auf die Rückmeldung eingehen, dass meine Sprachgeschwindigkeit sich über die Jahre wohl verändert hat, im Regelfall zu etwas langsameren und gedeckterem. Ich habe festgestellt, dass in diesem Rhythmus, den ich euch eben auch mitgegeben habe, über die Zeit als Diagnose Mensch und auch wesentlich später in meinem Arbeitsleben, ich zwar eine wesentliche Energie vor mir hergeschoben habe in dieser Stimme und das hat manche Leute auch angefacht und eben dazu bewegt, vielleicht an einer Stelle sich zur Mitarbeit hinreißen zu lassen, dass sie ohne die Energie vielleicht nicht gemacht hätten. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mit vielen der Dinge, die ich dort sage, mit der Geschwindigkeit und mit der Energie Leute überrumpel, die vielleicht nicht so schnell direkt ablehnend sind und sagen, nein, das ist nicht so. Oder das will ich anders, sondern die das erstmal sacken lassen, bevor sie zu einer Aussage übergehen. Und die habe ich schnell überrumpelt, wie gesagt, mit Energie und auch mit der Dichte von Sachen, die ich in der Zeit gesagt habe. Das konnte gar nicht sacken, da konnte gar kein Mensch so schnell drüber nachdenken, ja, wie das gesagt wurde. Da hätte man auf jedes Ding drei Sachen antworten können, dann kamen schon wieder die nächsten drei aus meinem Mund. Ja, schwierig. Und insofern denke ich, dass insbesondere bei Botschaften, die mir wichtig sind und wo ich eigentlich eher ein Verständnis erzielen will als eine Druckzusammenarbeit oder ein gepresstes, herausgepresstes Ja, ist schon so. Da gebe ich mir mehr Mühe im Sprechtempo und auch in der Wortwahl eben Anklang zu finden. Und vielleicht dir was mitzugeben. Insofern wünsche ich dir einen schönen Tag und danke für die Rückmeldung. Ciao, ciao.